Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wie könnte ein gutes Leben aussehen? Ein Leben, das den ganzen Hassel um Geld und Status hinter sich lässt und Wettbewerb und Konkurrenzdruck genauso. Ein Leben, das die Güte feiert und die Freundlichkeit. Eine Schriftstellerin hat so eine schöne Zukunft in großem Stil entworfen. Und das besonders Interessante ist, das ist eine Autorin, die eigentlich bekannt ist für ihre sehr scharfe Zunge und ihren gnadenlosen Blick auf unsere Gegenwart. Sibylle Berg nämlich. Mit ihr spreche ich gleich über ihren neuen Zukunftsroman La Bella Vita. Die Schriftstellerin Sibylle Berg, die hat ein großes Werk geschaffen mit 15 Büchern und 27 Theaterstücken. Sie ist auch politisch aktiv seit dem vergangenen Jahr als Abgeordnete im Europäischen Parlament für die Partei. In den letzten Jahren, da hat Sibylle Berg uns ihre Bücher nur so um die Ohren gehauen. Das waren angriffslustige, scharfzüngige Bücher über unsere, in ihren Augen, sehr kaputte, finstere, spätkapitalistische Gegenwart. Und das hat sie getan mit einer Romantrilogie. Deren letzter Band ist jetzt erschienen. Das Besondere an diesem neuen Buch ist nun, das zeigt auch eine andere Welt, eine friedlichere, lebenswertere, gütige Zukunft nach dem Spätkapitalismus. PNR La Bella Vita heißt dieses Buch und jetzt bin ich mit Sibylle Berg in Zürich verbunden. Guten Morgen, Frau Berg, grüße Sie.
Schönen guten Morgen alle Hörerinnen und Hörer und die Welt.
Ich muss sagen, beim Lesen Ihres Buches, ich fand das schon sehr schön, wenn es mir mal gelungen ist, alle Skepsis auszuschalten, sehr schön da einzutauchen in Ihren Traum von Menschen, die sich miteinander so ein freundliches, gütiges Zusammenleben schaffen, ohne Konkurrenz und Wettbewerb. Wie war das denn für Sie beim Schreiben? Hatte das auch was Befreiendes?
Also erst mal, es war, glaube ich, eines der schwierigsten Bücher, die ich jemals geschrieben habe, unter diesen 899 anderen Büchern, weil es ist leider sehr viel einfacher zu kritisieren. Mhm. Und fiel mir dann auch auf. Ich habe ja für die ersten beiden Bücher, also die Bestandsaufnahme der Jetztzeit in England, das war das erste Buch, wo ich mich fragte, irgendwie, wie geht eigentlich dieser Überwachungsfaschismus zusammen mit den immer härteren Lebensbedingungen. Dann ging es weiter irgendwie mit der technisch basierten Revolution, die stattfand und die auch wirklich funktionierte, theoretisch. Und dann war irgendwie klar, irgendwie jetzt muss ja was kommen. Ich kann nicht wie all die Bücher und Talks, die ich vorher konsumiert habe, um mein Wissen aufzuladen. Alles endet eigentlich immer mit dieser Kritik. Und es gibt sehr wenige Wissenschaftlerinnen, die sich in Utopien versuchen. Und dann dachte ich, dann muss ich das jetzt machen. Und das war schwierig, weil ich hatte irgendwie sehr, sehr viel Material. Es gibt eigentlich für die meisten Probleme unserer Zeit, also von der Bildung über Gesundheit, über die Mieten, es gibt Lösungsansätze, es gibt irgendwie teils wirklich fundierte wissenschaftliche Theorien und Versuche. Die musste ich jetzt alle zusammenbringen in eine neue Zeit, die wir alle nicht erlebt haben, weil wir noch leben, eigentlich nur den Kapitalismus kennen.
Dann lassen Sie uns da mal reinschauen. Sie lassen Ihre Erzählerin in dem Roman sagen, das ist ja so wie eine große Hippie-Kommune, unser Zusammenleben heute. Oder es hat auch was, oder vor allem der Umbruch in diese neue Zeit hatte was vom Aufbruch der 68er zum Beispiel. Das ist so eine Assoziation, die Sie da aufrufen, also Studentenrevolte 1968 und folgende. Können Sie uns mal für einen Moment mitnehmen in Ihre zukünftige Hippie-Welt? Wie leben die Menschen da miteinander zum Beispiel?
Also am Anfang ist dieser Utopie ist natürlich ein großer Überschwang, weil plötzlich alle Zwänge weg sind. Also die Menschen müssen nicht mehr, wie Sie schon sagten, irgendwie sich täglich dem Wettkampf mit anderen Menschen stellen, sondern ich habe eine 3-Tage-Woche erfunden, in dem in der die Menschen Gemeinschaftsarbeit leisten. Das heißt, sie können weiter tun, was sie vorher getan haben, nur einfach mit völlig anderen Herrschaftsverhältnissen. Es gibt keine Arbeitgeber mehr, sondern es gibt eigentlich Genossenschaften, Kolchosen, sodass das Ding, sie können studieren, sie können alles machen, was wirklich der Gesellschaft nützt. Und dafür sind eigentlich die fundamentalen, lebenswichtigen Dinge in dieser neuen Gesellschaft kostenlos. Also das Wohnen kostet so gut wie gar nichts, außer einem Umkostenbeitrag für Instandsetzung, kann man aber auch selber machen. Gesundheitsvorsorge, Spitäler, Ärzte, das ist alles umsonst. Es gibt keine Versicherung mehr. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind frei. Man kann wählen, ob man mit kleinen Bussen fährt oder Zügen oder sich Mopeds leiht, kostenlos. Also das ist schon mal irgendwie so eine Vision, wo ich denke, das könnte funktionieren. Fragen Sie ruhig. Ich verzettle mich gerne.
Interessant fand ich auch, dass Sie am Ende Ihres Buches in Ihrem Nachwort unter anderem dem Soziologen Hartmut Rosa danken und dem Kulturanthropologen David Graeber. Das sind auch wissenschaftliche Arbeiten, die Sie mit einbezogen haben in Ihr Nachdenken für den Roman? Von den beiden zum Beispiel?
Genau, also mit Herrn Graeber konnte ich leider nicht mehr aufgrund seines Verstorbens nicht mehr reden. Hartmut Rosa, ich bin ein ganz großer Fan von ihm, kenne ich sogar. Ich habe wieder viel studiert und unter anderem natürlich auch so einen theoretischen Über- oder Unterbau des Ganzen. Und das ist damit drin, weil jetzt nur eine reine Utopie, die sich weit weg von der Realität bewegt, wollte ich dann doch nicht erfinden, weil es ist natürlich, Utopien sind immer machtvolle Werkzeuge, weil sie eröffnen Denkräume. Das ist so die Macht, die haben. Aber sie haben natürlich auch immer was Schwärmerisches. Das muss es sein, weil
Das ist ein schönes Stichwort, weil dieses Schwärmerische, das taucht immer mal wieder auf. Und dann kommen oft so typische Sibylle Berg-Momente, also wie ich sie auch als Kolumnistin aus alten Tagen zum Beispiel kenne, mit diesen scharfen Sätzen, die sie einstreuen. Ich will mal ein Beispiel dafür geben. Also die Idylle erstmal draußen, also der Müllplatz, der ein Feld geworden ist, vermutlich gedüngt mit Bioabfall. Dinge aus Holz werden wiederverarbeitet, der brennbare Rest in Wärme umgewandelt. Dazu Panflötenmusik. Da musste ich schon sehr kichern, weil diese Panflötenmusik, das soll dann schon signalisieren, ich weiß, dass ich hier was allzu Schönes, Idyllisches oder sogar Kitschiges beschreibe, ja?
Ich habe versucht, irgendwie das Ganze ja aus der Sicht von Don zu schreiben. Das war die Heldin oder ja die Erzählerin oder die Hauptfigur in der ersten Teil in Crime, die jetzt wirklich aus den Ghettos irgendwie in, woher kamen sie? Rochdale, ne? Es war Rochdale. Über die ganzen Jahre irgendwie der Revolutionsvorbereitung jetzt auf einmal dort in dem Resultat ihrer Mitarbeit irgendwie sitzt. Und natürlich werden wir uns nicht ändern, wenn jetzt dieses Buch Realität wird, was ich ja sehr hoffe. Wir sind immer noch Menschen, wir lieben es zu streiten. Also
wir sind auch immer noch böse, ne?
Wir sind auch immer noch böse, wir sind auch immer noch neidisch. Also das geht ja nicht weg, nur glaube ich, deswegen ploppt das immer wieder auf, dass das nicht über Nacht sind alle Menschen gütige Mutter Theresas geworden. Nein, wir sind schon noch wir. Der Unterschied ist, dass wir das Böse eigentlich gar nicht mehr brauchen und dass es eigentlich keinen Vorteil mehr bringt. Also heute ist es ja von Vorteil, wenn wir egoistisch sind, die Ellenbogen ausfahren. Man nennt es Wettbewerb, man nennt es irgendwie sich durchsetzen. Wenn es das nicht mehr benötigt, wenn irgendwie schon in der Lernphase der Menschen irgendwie junge Menschen andere Vorbilder haben oder eine andere Wege des Lernens bekommen oder auch andere Gewichtungen haben, dann könnte es sein, dass das Böse einfach zwar da ist, aber sehr, sehr schlummernd. So.
Jetzt habe ich schon gesagt, Sibylle Berg, Sie sind ja auch Abgeordnete im EU-Parlament für die Partei und Ihrer Danksagung am Ende des Romans danken Sie auch Martin Sonneborn, also Ihrem Parteivorsitzenden. Ist Ihr Roman denn auch so eine Art Zukunftsprogramm Ihrer Partei?
Ja, so weit geht das leider noch nicht. was ich in der EU erlebe, ist eigentlich das totale Gegenteil vom Buch. Was hat es vielleicht auch nochmal schwierig gemacht, dieser Realitätsabgleich. Natürlich wäre ich ohne Martin Sonneborn, der mich ja gefragt hat, ob ich das machen möchte, nie dahin gekommen, mal diesen Realitätscheck durchzuführen. Und mich hat es vor allem einmal interessiert, ist das alles wirklich so schlimm, wie er in seinen Büchern schildert, oder hat er einfach nur schlechte Laune oder was Übles gegessen? So, das ist für mich das Wichtige. Das Enttäuschende ist, dass man als Mini-Partei dort sehr, sehr wenig Utopie einbringen kann.
Noch eine Frage zum Schluss. Mir sind in letzter Zeit auch andere literarische Texte begegnet, in denen alternative Welten zu unserer kapitalistischen Ordnung beschrieben werden. Ulrike Dresener macht das zum Beispiel in ihrem Roman Penelope's Schiff. Und letztens hatten wir hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur den israelischen Schriftsteller Asaf Gavron zu Gast mit seinem Erzählungsband Everybody Be Cool. Der hat auch so eine antikapitalistische Zukunftswelt entworfen, mit viel Skepsis drin, aber eben auch so ein Modell. Sie werden sich wahrscheinlich nicht verabredet haben, Sie drei, aber haben Sie eine Vermutung, warum dieses Thema auch andere Autorinnen beschäftigt?
Ja, mich erstaunt einfach, dass die anderen so schnell sind. Ich wollte die Erste sein, aber war ich das auch? Ich glaube, dass Schriftsteller oder Schriftstellerin zu sein, heißt ja eigentlich über gut entwickelte Sensorik eine überentwickelte Sensorik zu haben für die Themen, die gerade anstehen. Und ich glaube, sehr viele Menschen glauben gar nicht mehr bedingungslos daran, dass dieses System alternativlos ist. Weil wir sehen ja gerade, dass wir in Multikrisen gefangen sind. Wir sehen, dass es eigentlich immer härter wird, durchzukommen, selbst für den verwöhnten, ehemals verwöhnten Westen. Vom Rest der Welt reden wir mal gar nicht. Ich glaube, dass die Menschen sich nach Alternativen sehen. Nur keiner weiß, wie. Und es ist, glaube ich, auch schwierig, es auszusprechen in der momentanen Situation, wo es beginnt, dass Kapitalismuskritik unter Donald Trump jetzt als terroristische Aktivität gelten soll. Also man muss den Mut haben, irgendwie Alternativen zu denken, sie auszusprechen. Man wird leider nicht irgendwie direkt eine Bauanleitung geliefert haben, weil es fehlt ja der Gesellschaft gerade sehr an Solidarität, an sich verständigen. Wir sind nicht ohne Grund jetzt so zerstritten, wie wir sind. Aber ich glaube, jeder hat für sich eine Sehnsucht nach einem Leben, wie ich es gerade schildere. Auch wenn man so mal die Hippie-Aspekte wegstreicht, die ja dann am Ende des Buches sich ein bisschen auflösen. Das war dem Überschwang des Beginns geschuldet. Ich glaube, dieses Leben, was ich skizziere, wirklich frei von Angst zu sein und von Druck zu sein, wirklich in der Gemeinschaft zu leben, wenn man das möchte. Man kann auch Einzelgänger sein und trotzdem aufgehoben sein und trotzdem irgendwie schön zu wohnen, gesund zu sein, einfach nicht mehr irgendwie gehetzt zu irgendwelchen All-Inclusive-Urlauben fahren zu müssen, sondern langsam wieder zu reisen irgendwie und in kleinen, schönen Pensionen zu sein. Ich glaube, die wenigsten hätten da wirklich was dagegen, außer vielleicht einigen Milliardären, die fänden es doof.
Eine mögliche Zukunft beschreibt Sibylle Berg in ihrem neuen Roman PNR La Bella Vita. Im Verlag Kiepenheuer und Witsch ist das Buch erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne. Ich gehe jetzt zu meinen Tieren auf die Wiese und mache ein bisschen Panflöte.
Dazu Panflötenmusik wollte ich gerade sagen. Genau, machen Sie es gut.
Straßenkritik.
Mein Name ist Marianne Passini. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war von Heidi Kastner. Und das hat geheißen Feigheit. Das hat mir sehr imponiert, weil sie aufmerksam gemacht hat, wie oft wir uns eigentlich nicht trauen, unsere Meinung zu sagen, auch in privaten Bereichen, wie speziell auch in der Öffentlichkeit, bei Diskussionen. Und obwohl wir also da sehr oft Böses verhindern könnten. Das Buch hat mich sehr angeregt zum Nachdenken. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Dieses Buch zu lesen ist für jeden lesenswert.
Das sagt Marianne Passini in Wien. Sie hat dort Feigheit von Heidi Kastner gelesen. Das Buch ist 2025 im EcoWing Verlag erschienen mit 128 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Gestern ist in Leipzig das Festival Literarischer Herbst zu Ende gegangen. Prominente Großdenker haben dort über Krieg und Frieden gesprochen. Es ging aber auch um das Unbehagen im Literaturbetrieb bei jüngeren Autorinnen. Es ging um Politikverdrossenheit und es ging um mehr Mut in unserem Miteinander. Mein Kollege Cornelius Wüllenkämper hat in Leipzig zugehört, unter anderem bei einem renommierten Philosophen.
Ein Schriftsteller ist ja ein Mensch, bei dem es immer redet. Nicht er selber redet, es redet bei ihm.
Peter Sloterdijk führte im Gespräch mit Durst Grünbein konkret vor, welche Wolken und Assoziationen der freie Gedankenaustausch zweier Großdenker hervorbringt. Es ging um die Gefährlichkeit zerfallender Imperien wie Russland und die USA, aber auch um die nachträgliche Vorsorge beim Impfen und bei der militärischen Aufrüstung. Zum eigentlichen Thema des Abends im Leipziger Literaturhaus Europa als geopolitischer Raum hatte Durst Grünbein einen unveröffentlichten Text über die Konferenz von Jalta mitgebracht, auf der die Siegermächte Anfang 1945 die Teilung Europas und Deutschlands einleiteten.
Da ging es um deine Zukunft und meine, die Zerreißung des Bärenfells. Striche waren das nur, Buntstiftstriche auf einer Karte Deutschland und Osteuropa. Die Länder in Zonen spalteten, es war kalt und unser Startplatz im Leben bestimmt.
Parallel zum Gedankenaustausch zwischen Sloterdijk und Grünbein war von Identitäten auch, aber ganz anders, in den Kammerspielen Leipzig die Rede. Unter dem Titel »Ich schreibe, also poste ich« untersuchten hier junge Autorinnen und Autoren Social Media als ein Unbehagen im Literaturbetrieb, als Ausdruck finanzieller Erfordernisse und seelischer Belastungen. Der Schriftsteller Paul Bukowski versteht seinen Instagram-Account als öffentliches Tagebuch, das aber zugleich sein Profil auf dem Literaturmarkt schärft. Der Account wird so zum integralen Bestandteil der Identität und Selbstvermarktung. Die nicht-binäre Leipziger Erfolgsautorin Svenja Gräfen, bekannt für ihr Buch »Radikale Selbstfürsorge«, erklärte:
Ich habe auf jeden Fall schon häufiger darüber nachgedacht, das Social Media komplett zu löschen, aber immer nur so ungefähr 30 Sekunden, weil mir dann jeweils klar geworden ist, nee, kann ich mir, glaube ich, nicht leisten. Also einfach, dass es von Verlagen eben nicht unbedingt ein großes Marketingbudget für Bücher gibt und dass das ja schon irgendwie so ein Kanal ist, über den man potenzielle LeserInnen erreichen kann.
Längst nehmen viele Verlage deshalb bevorzugt neue Autorinnen und Autoren unter Vertrag, die bereits eine Social Media Fangemeinde vorweisen können. Alles, was man postet, wird so zugleich zur Eigenwerbung auf dem Buchmarkt. Social Media und die vernetzte Dauerpräsenz, so der Tenor des Abends, sorgen offenbar auch im Literaturbetrieb für Zwänge und Zweifel in der künstlerischen und persönlichen Selbstverortung.
Ich glaube, so im kleinen Miteinander kann man wirklich, wirklich viel machen. Und als erstes würde ich sagen, schmeiß die Handys weg.
Forderte dagegen die Brandenburger Autorin und Journalistin Manja Präkels. Gemeinsam mit der Schriftstellerin Tina Pruschmann diskutierte sie über den literarischen Reportageband Extremwetterlagen. Er geht den Ursprüngen von Politikverdrossenheit sowie kultureller und gesellschaftlicher Verödung in der ostdeutschen Provinz nach. Die Autorinnen forderten unter anderem höhere Fördergelder für Kulturinitiativen, die sich der gesellschaftlichen Abkopplung und Spaltung entgegenstellen. Um Schieflagen ging es später auch im Gespräch zwischen dem Publizisten Marco Martin und dem Journalisten August Modersohn. Für sein gerade erschienenes Buch »In einem neuen Land« reiste Modersohn durch Deutschland und untersuchte Befindlichkeiten und politische Polarisierungen in Ost und West. Von Identitätsdebatten, die vor allem auf Vorurteilen beruhen, hält Modersohn wenig.
Ich persönlich finde, man muss immer unterscheiden zwischen Unterschieden, die es gibt zwischen Ost und West, die möglicherweise ja auch okay sind, so genauso wie es Unterschiede zwischen Nord und Süd gibt und sowas. Aber es gibt halt Ungerechtigkeiten, ja, strukturelle. So. Und das ist, finde ich, eine Unterscheidung, die macht für mich zumindest als Westsozialisierten Sinn.
Modersohns Gesprächspartner Marco Martin plädierte gegen die gesamtdeutsche Weinerlichkeit und für eine kategorische Zurückweisung der Mutlosigkeit. Auch in diesem Jahr verzahnte der literarische Herbst, der sich längst als eigenständiges, profilstarkes Stadtfestival etabliert hat, gesellschaftliche Realitäten mit literarischen Reflexionen. Am Ende stand unter anderem die Erkenntnis, dass nicht immer die Frage nach der eigenen Identität, sondern vielmehr die nach der Beziehung zum Gegenüber gesellschaftliche Integration fördert.
Eine kategorische Zurückweisung der Mutlosigkeit gab es von Marco Martin beim Festival Literarischer Herbst in der Bücherstadt Leipzig, unter anderem.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Schriftstellerin Olga Chaun aus Dänemark, das ist eine der international am meisten beachteten Stimmen aus ihrem Land. Olga Chauns Roman Die Angestellten wurde in 25 Sprachen übersetzt und für den International Booker Preis nominiert. Und eigentümlich ist bei dieser Autorin, dass sie sich sehr für das Geisterhafte interessiert und immer wieder darüber schreibt. In Olga Chauns erstem Roman ist eine Frau von einem Geistermädchen besessen und in diesem Angestelltenroman, da spielen mysteriöse, vielleicht auch geisterhafte Objekte im Weltall eine wichtige Rolle. Auch in ihrem neuen Buch geht's mysteriös zu, denn da erzählt ein Kind aus Wachs die Geschichte. Nach diesem Wesen heißt der Roman auch Wachskind und der Kritiker Nico Bleutke hat das Buch für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Was ist das jetzt für ein Wachskind, das Olga Chaun da erzählen lässt?
Es ist ein Klumpen Bienenwachs, wie es einmal heißt, ungefähr so groß wie ein Unterarm und nach dem Abbild eines Neugeborenen geformt. Also so eine Art Säuglingspuppe aus Wachs. Und gleich im dritten Satz sagt dieses Wachskind, man hat mich mit Haaren und Nägeln der Person versehen, die leiden soll. Ne? Wichtig dazu ist zu wissen, wir sind im 17. Jahrhundert in Dänemark und es geht um Hexerei beziehungsweise um ein Hexereigerücht. Und mit so einem Satz wird natürlich gleich am Anfang sehr schön offen gehalten, ob an dem Gerücht vielleicht sogar was dran sein könnte.
Solche besonderen Erzählfiguren wie eben dieses Wachskind von Olga Chaun gibt es gerade öfter in der Gegenwartsliteratur, oder?
Naja, die haben natürlich auch eine Tradition, wenn man an Edgar Allan Poe oder E.T.A. Hoffmann denkt, es gab Wolf Wondratschek in jüngster Zeit, vor einigen Jahren, der hat ein Cello als Erzähler sprechen lassen, Erzählerin. Gunter Geltinger hat ein ganzes Moor erzählen lassen und jetzt sind ja gerade wieder die Verlagsprogramme eingeflattert. Ich habe die so ein bisschen gesichtet, da merkt man, Tiere stehen ganz groß im Kurs. Hunde genauso wie Insekten, da gibt es ein Buch, da erzählt eine Kolonie von Ameisen, in einem anderen sind es Blumen, da hat man so ein bisschen den Eindruck, das sind vielleicht eher so Gimmicks. Aber bei Olga Chaun steht das wirklich in einem notwendigen Zusammenhang mit der Geschichte.
Und was für eine Geschichte ist das?
Sie erzählt von Christenze Kroko, einer adligen Frau, die nicht verheiratet ist und bei einer anderen Adelsfamilie lebt. Und die Ehefrau dieser Familie hat sehr, sehr viele Totgeburten. Und nach dem 15. Verlust eines Säuglings beschuldigt sie eine Hausangestellte über Hexerei dafür verantwortlich zu sein und lässt diese Hausangestellte in ihrem eigenen Keller foltern und die beschuldigt dann unter Folter Christenze, die Haupthexe zu sein. Christenze glaubt sich als Adlige sicher, weil normalerweise der König sich nicht mit dem Adel anlegt. Dem ist aber nicht so, das ist eine so ganz interessante Hintergrundgeschichte, dass der König die ganze Zeit, nachdem er davon gehört hat, Erkundigungen über Christenze einholt. Und sie wechselt dann, vorher sind wir im Süden von Dänemark, nach Aalborg, also eher in den Norden. Und dort versucht sie, sich ein neues Leben aufzubauen, lernt eine Gesellschaft von Frauen kennen, die zusammen abends immer kadieren, also aus Baumwolle Fäden herstellen. Und diese Kadiergesellschaft, auch weil das abends ist, ereilt sehr schnell das Gerücht, eine Hexengruppierung zu sein. Und Olga Chaun zeigt sehr schön, wie sich aus diesen kleinen Gerüchten und Denunziationen tatsächlich dann ein veritabler Hexenprozess entwickelt und die Frauen haben von Anfang an keine Chance. Sie werden brutalst gefoltert, wie das bei solchen Prozessen ist. Das Urteil steht eigentlich von Anfang an fest. Sie werden dann alle verbrannt und der einzige Adelsvorteil, den Christenze hat, ist, dass sie vor dem Verbrennen geköpft wird.
Das könnte man jetzt erzählen als historischen Spannungsroman. Bei dieser eigenwilligen Erzählinstanz vermute ich aber schon, das macht Olga Chaun anders, oder?
Naja, das Raffinierte an dem Buch ist, sie macht es anders und trotzdem oder gerade deshalb ist es immer wieder unheimlich spannend erzählt. Sie macht es stilistisch so, dass es ganz unterschiedlich gehaltene Kapitel sind. Mal wird eher erzählt, mal sind es Auflistungen, die sowas Litaneihaftes haben. Sehr wichtig ist, dass sie sich an einen historischen Fall anlehnt. Also Christence Krukko ist wahrscheinlich die bekannteste Hexenfigur in Dänemark. Und sie hat sehr genau dazu recherchiert. Und so kann sie immer wieder historisches Material einspeisen, Behörden schreiben oder Briefe. Und besonders faszinierend, sie schiebt Zaubersprüche ein, die sie gesammelt hat und die sie sehr schön sprachlich zuschleift und dann in die Kapitel einpasst, teils als Gegensatz, teils als Bestätigung. Sie arbeitet mit Wiederholungen und Variationen. Alexander Sitzmann, der Übersetzer, hat das wirklich ganz toll ins Deutsche gebracht. Und wir erleben natürlich dieses Wachskind, das den Fischen und den Fliegen etwas ablauscht, aber auch den Fäden der Wandteppiche, wie es einmal heißt, das in der Lage ist, aus Flüssigkeiten wie Blut, Spucke oder Tinte etwas zu erschmecken. Und das ist alles sehr schön eingeholt und gibt dem Ganzen etwas sehr Fantastisches, teilweise Surreales auch.
Und ich habe den Eindruck, so wie Sie jetzt darüber reden, diese sehr, sehr alte Geschichte kommt einem auch in unserer heutigen Gegenwart doch erstaunlich nahe, ja?
Naja, mir ist sie beides, fern und nah zugleich. Fern ist diese umfassende Gewalt und Grausamkeit, wenn man dran denkt, dass so nebenbei mal jemand auch im eigenen Keller gefoltert wird, neben der umfassenden Folter.
Ja.
Nah wiederum im Sinne von bekannt, wenn man sich ansieht, was für eine frauenfeindliche Gesellschaft Olga Chaun zeigt und wie viele dieser patriarchalen Strukturen heute tatsächlich natürlich in ganz unterschiedlichen Ausformungen noch zu finden sind. Aber nah in einem emphatischen Sinne ist mir das Buch vor allen Dingen wegen der großartigen Bilder gekommen, die Olga Chaun benutzt. Da heißt es zum Beispiel einmal über Christenze: Sie tastet sich mit dem Gesicht vor, als wäre die Luft ein greifbares Material, eine Art von Gelee oder Wasser, durch das sie geht. Und genau so tastet sich auch Olga Chaun durch die Zeiten mit ihrer Sprache, mit ihrem Wachskind und reflektiert das alles in ihren Bildern. Und das ist wirklich großartig gemacht.
In dem Roman Wachskind von Olga Chaun, Sie haben es gehört, sehr gut übersetzt aus dem Dänischen von Alexander Sitzmann. Im März Verlag ist das Buch erschienen mit 190 Seiten zum Preis von 29 Euro zu haben. Unser Kritiker war Nico Bleutke. Ganz herzlichen Dank.
Neue Krimis.
Also ich habe mich auf die Lotsen, den neuen Matthäus Dehn, regelrecht gestürzt, einfach weil ich seit dem ersten Band seiner Reihe von seiner Hauptfigur Lieve Cupido wirklich sehr fasziniert bin. Das ist vermutlich der schweigsamste und unnahbarste Ermittler der neuen Kriminalliteratur. Und dieser extrem wortkarge Lieve Cupido, der arbeitet für die Bundespolizei See in Cuxhaven. Er hat einen deutsch-niederländischen Hintergrund. Aufgewachsen ist er auf Texel als Sohn eines Fischers. Und er ist 16 Jahre alt gewesen, als sein Vater ums Leben gekommen ist bei einem Unfall an Bord eines Fischkutters. Und seit dieser Tragödie wird Lieve Cupido von nicht so ganz leicht zu fassenden Schuldgefühlen begleitet, von denen er sich in all den Jahren so hat einschließen lassen wie ein Schiff, das im Polarmeer im Packeis überwintert. Am Anfang von Die Lotsen gerät dieses Eis nun bedrohlich in Bewegung. Lieves Mutter ist krank, er reist nach Texel, zurück in die Vergangenheit und den aktuellen Fall überlässt er seinem jungen Kollegen Xander. Auf einem Forschungsschiff, das in der deutschen Bucht unterwegs ist, hat es einen rätselhaften Todesfall gegeben. Eine Klimawissenschaftlerin ist unter ungeklärten Umständen über Bord gegangen und ertrunken. Xander vermutet ein Verbrechen und bei den Verhören, die er an Bord führt, deckt er nach und nach so einen kleinen Klimathriller auf. Es geht um Daten, die beweisen sollen, dass ausgerechnet Bohrinseln die Rückkehr bestimmter Fischpopulationen begünstigen könnten. An diesem Nachweis haben natürlich vor allem die großen Ölkonzerne Interessen. Aber, und das ist die Frage, musste dafür eine Wissenschaftlerin sterben? Es ist fast ein bisschen lustig, wie sich der Xander bei seinen Verhören geradezu verzweifelt an Lieve Cupidos Rat hält, bloß nicht zu viel zu reden. Und am Ende braucht es dann doch Lieve Cupido selbst, den Sohn eines Kutterschiffers, um diese schmutzige Geschichte zu verstehen, die sich an Bord des Forschungsschiffes zugetragen hat, auch wenn es ihn noch einmal mehr auf die eigene Biografie zurückwirft. Und doch gibt es in diesem zarten, leisen und zugleich sehr dunklen Kriminalroman am Ende eine wirklich berührende Szene, in der Lieve Cupido vielleicht zum ersten Mal einen Schritt tut, um sich aus seinem Packeis zu befreien, als dieser große Schweiger nämlich bei einem Trauergottesdienst in einer Kirche auf Texel ausgerechnet ein altes deutsches Schlaflied anstimmt.
Ein neuer Roman auf unserer Krimi-Bestenliste. Im Oktober auf Platz 10 steht da Matthijs Deens Roman Die Lotsin. Der wurde aus dem Niederländischen übersetzt von Andreas Ecke und ist im Mare Verlag erschienen. Und die ganze Krimi-Bestenliste finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. Die Schriftstellerin Sarah Jäger, die wurde in diesem Jahr ausgezeichnet mit dem Jugendliteraturpreis 2025. Ihren neuen Jugendroman, Das Feuer vergessen wir nicht, den gibt es jetzt auch als Hörbuch. Mein Kollege Georg Gruber, der bringt uns jetzt hinein in diese Coming-of-Age-Geschichte. Und Achtung, es könnte sein, dass Sie sich mit dem ersten Ausschnitt jetzt gleich an Ihre erste Liebe erinnern.
Es fliegen nicht einfach irgendwelche Schmetterlinge in mir herum. Es sind Schmetterlinge mit Flügeln aus Federn. Mein ganzer Körper kribbelt, die Federn kitzeln mich, ich mache glucksende Geräusche und grinse über das ganze Gesicht.
Ari ist 17. Jeden Samstag liest sie in einem Seniorenheim vor. Dort begegnet sie Flint, ebenfalls 17, der Sozialstunden ableisten muss.
Als ich durch die Eingangstür gehe, steht Flint da und er grinst wie ich. Warum auch sollen wir es verstecken, denke ich. Warum sollen wir voreinander verstecken, dass wir uns freuen?
In Das Feuer vergessen wir nicht, erzählt Sarah Jäger ohne aufgesetzten Jugendjargon von der ersten großen Liebe und davon, wie sie das Leben verändert. Sie zeigt, wie wichtig Familie und Freunde sind, in diesem Fall auch die Nachbarn, eine ganze Hausgemeinschaft, wie viel Rückhalt das geben kann, gerade wenn, wie bei Ari, der Vater die Familie schon lange verlassen hat. Am engsten verbunden ist die 17-Jährige mit den gleichaltrigen Mirjam und Milan. Sie sind unzertrennlich von Kindheit an.
Unsere Freundschaft reicht sogar weiter zurück als unsere Erinnerungen. Eine Zeit ohne uns drei, die existiert für uns nicht.
Flint dagegen hat kein soziales Netz, das ihn auffängt. Nach einem Streit mit seinen Pflegeeltern lebt er in einem Wohnmobil und geht nur unregelmäßig zur Schule.
Solange man zusammenhält, sage ich, bleibt die Hoffnung, oder nicht? Aber im gleichen Moment wird mir klar, dass Flints Leben anders ist als meins, dass es in seinem Leben keine Gerberstraße Nummer 5 gibt. Nur dieses Wohnmobil, das in einer einsamen Gegend in der Ecke eines Gebrauchtwagencenters steht. Die Welt sieht dann anders aus, wenn man allein ist.
Felicia Chin-Malensky leiht Ari ihre Stimme. Lebendig und authentisch klingt das. Sehr einfühlsam trifft die Schauspielerin die Gefühlswelten der 17-Jährigen, mal emotional, mal nachdenklich, ohne zu überzeichnen. Ari beginnt zu schreiben. Auch darum geht es in diesem Roman. Was bleibt vom Leben? Was ist es wert, erinnert zu werden? Im Seniorenheim entdeckt sie den Text einer Bewohnerin über den Streik von Arbeiterinnen einer Streichholzfabrik 1888.
Die Streichholzmädchen leben nicht mehr. Trotzdem möchte ich von dem Streik und den Streichholzmädchen berichten. Mit ihrer Geschichte daran erinnern, dass man nicht allein und nicht hilflos ist, auch wenn einen die Welt das manchmal glauben lassen will. Ich möchte erzählen, damit man nicht vergisst.
Rund 5 Stunden dauert diese Lesung und gerade als man sich beim Hören fragt, schöne Geschichte, aber wo bleibt das Drama, die Spannung, da passiert es. Ein Brand im Altenheim. Ari versucht, Menschen zu retten und setzt ihr Leben aufs Spiel. Am Ende liegt sie schwer verletzt im Krankenhaus. Und damit wechselt die Erzählperspektive. Erst jetzt hört man Flints Stimme, gesprochen von Johannes Quester. Flint klingt erwachsener, als man es erwartet hatte und auch etwas zu glatt für einen Jungen aus schwierigen Verhältnissen.
Das Video. Du stehst vor dem Haupteingang, nachdem du diese Bukowski gerettet hast. Bist kurz in Sicherheit. Ich will nicht sehen, was dann passiert. Und drücke doch auf Play. Ich sehe das Haus. Es steht in Flammen. Und dann sehe ich dich. Erkenne sofort den Hoodie. Die grünen Flammen auf dem Hoodie. Überall Flammen. Ich will brüllen. Deinen Namen brüllen, damit du stehen bleibst. Damit du dich nicht umdrehst. Damit du nicht in das brennende Haus läufst. Aber es würde nichts bringen. Schreien. Brüllen. Würde nichts bringen.
Das Feuer, vergessen wir nicht, gewinnt durch diese dramatische Wendung an Tiefe. Auch weil es am Ende nicht um das Feuer selbst geht, sondern um das, was in dieser brüchigen Welt wichtig ist. Die Erinnerung an gemeinsame Zeiten, Freundschaft und Zusammenhalt.
Das Hörbuch von Sarah Jäger, Das Feuer, vergessen wir nicht, das ist beim Verlag der Divan erschienen.